Unser Gast hier in der Ulmer Freiheit ist heute Uli Hanel, Geiger und Komponist aus Ulm. Er arbeitet vor allem im Bereich Film- und Bühnenmusik, ist aber auch in anderen musikalischen Bereichen aktiv. 2008 erhielt er den ersten deutschen Rock- und Popmusikerpreis im Bereich Volkmusik. Zudem bekam er Lehrangebote als Dozent im Bereich Filmmusik weltweit, unter anderem in China.
Guten Tag, Herr Hanel. Sie sind hauptberuflich Musiker. Wann hat sich denn diese Liebe zur Musik erstmals gezeigt? Wann haben Sie das gemerkt, dass es genau Ihr Ding ist?
Ja, also hallo. Erstmal grüß Gott alle zusammen. Da muss ich im Voraus erstmal berichtigen, die Stelle in China hatte ich 2001 angeboten bekommen über die Filmmusik. Also das war jetzt nicht im Zusammenhang mit dem deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie Folk. Das war über eine Gruppe, in der ich viele Jahre gespielt habe, die Gruppe Safran. Wie ich zur Musik kam, das ist eigentlich kurz erzählt. Mein Vater war sehr leidenschaftlicher Sammler von Musik. Früher war es ja so in den 60ern, dass man einmal im Monat sich eine LP leisten konnte, die hat dann 20 Mark gekostet, also es war ein Wahnsinnsgeld und die wurde dann ganz feierlich aufgelegt und da hat er alle Richtungen gehört und ich hing da schon mit als kleines Kind mit den Ohren am Lautsprecher und habe da sehr begeistert viele verschiedene Musikrichtungen gehört und mein Lebenswunsch da hat sich damals schon rauskristallisiert, war Geige zu lernen.
Wieso haben Sie denn die Geige als Instrument gewählt und was hat Sie an diesem Instrument besonders fasziniert?
Es ist ja so, dass Geigen oder Streichinstrumente viel im klassischen Bereich verwendet werden und mein Vater hatte viel klassische Musik und romantische Musik, also Musik aus dem 19. Jahrhundert, aber auch zum Teil neue Musik, Stravinsky und solche Sachen gehört Anfang des 20. Jahrhunderts und da hat mich einfach der Klang von Streichinstrumenten, besonders der Geige, sehr angesprochen und da habe ich so die Liebe dazu entdeckt.
In Ihrer Biografie haben wir gelesen, Sie haben ja 1988 ein Biologie-Diplom gemacht im Bereich Humanbiologie. Das ist ja ganz interessant, das heißt, Sie haben neben der Musik auch noch ein anderes Standbein sich sozusagen aufgebaut, aber letztendlich war es dann doch die Musik, die Ihnen mehr bedeutet hat oder die Sie dann gewählt haben, oder?
Ja, also da ist der Hintergrund, ich wollte natürlich Musik studieren, weil ich sehr aktiv Musik betrieben habe. Ich war dann damals auch im Schulorchester, habe hier in Ulm in vielen Kantatenorchestern gespielt, das sind so kleine Streichorchester, die zu irgendwelchen Oratorien oder Kirchenmusikwerken spielen. Das lief damals über meine damalige Geigenlehrerin, da konnte man sich auch ein gutes Geld nebenher mal verdienen für Weihnachten. Da gab es mal 50, 60 Mark dafür, dass man an Heiligabend da mitspielen konnte und das war natürlich ein astronomisch viel für einen Schüler bei 1,50 Taschengeld oder so, was es damals gab und dann hatte ich Abitur gemacht und alle Weichen waren eigentlich schon in die Richtung gestellt, aber vor allen Dingen meine Mutter hatte damals gedrängt, doch was Gescheites zu studieren, also nicht Kunst oder Design oder Malerei und oder Schauspieler, ganz schlimm, weil das eben ja, wie es der Volksmund sagt, brotlos ist. Und dann hatte ich mich als letzte Option überreden lassen zum Biologiestudium, weil mich Naturschutz und Biologie so insgesamt interessiert hat. Aber wie es Schicksal wollte, habe ich dann im Hauptstudium eine Assistentenstelle bekommen an der Uni Ulm in der Abteilung Anthropologie. Und ich hatte gedacht, ich höre nicht richtig. Hatte mir damals mein Professor sich zu sich gebeten und mich gefragt, ob ich Lust hätte, eine Instrumentenbauwerkstatt aufzubauen und Instrumente zu entwickeln und zu bauen. Und ich habe gedacht, Ich höre die Glocken klingeln, das darf ja nicht wahr sein. Und das war damals ein Projekt, das aufgebaut worden ist an der Universität, Musik in Prävention und Therapie, also Musik vorbeugend, bevor man krank wird, wie man das beforschen kann, ob man da bestimmte Sachverhalte rausbekommen kann. Und da bin ich in der Musikanthropologie gelandet und habe dann auch mein Diplom in Musikanthropologie praktisch geschrieben über Lautstärkenwahrnehmung und also über ein musikalisches Thema. Und hatte dann eigentlich nichts anderes mehr gemacht, das ganze Hauptstudium wie ein musisches Zentrum in der Arbeitsgruppe mit aufzubauen und Instrumente zu entwickeln und zu bauen. Und so kam ich dann auch in die Richtung ethnologische Musik, Weltmusik, Weltmusikinstrumente. Habe über die Arbeit sehr viele verschiedene Musikkulturen kennengelernt und habe da so richtig angebissen, ja.
Sie sind ja in den verschiedensten Genres aktiv, also von Kirchenmusik über Weltmusik bis hin zu Filmmusik. Gefällt Ihnen denn diese Vielseitigkeit und dass Sie sich nicht auf ein einzelnes Genre festlegen müssen?
Also ich denke, dass es auf alle Fälle gut ist, wenn man in verschiedene Richtungen orientiert ist und interessiert ist und offen ist. Die Gefahr ist natürlich, dass man alles nur so halb gut macht. Also ich denke, ein Künstler, egal ob er jetzt Maler geworden ist oder Musiker oder Schauspieler, sollte sich auf bestimmte Genres oder Metiers dann auch konzentrieren. Also ich bin trotz allem drum und drumherum immer bei der Geige geblieben. Ich spiele jetzt fast 45 Jahre Geige. Und wenn man sich dann auf bestimmte Dinge konzentriert, dann wird man eben auch über die Jahre immer besser und die Konkurrenz ist groß und man ist natürlich auch immer auf der Suche nach Nischen. Und ich finde es sehr spannend für verschiedene Bereiche, sich zu interessieren. Man muss nur aber auch halt aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Weil man muss ja davon auch leben und also es ist eben manchmal auch wirklich eine sehr anstrengende und harte Tätigkeit als freischaffender Musiker.
Und gibt es ein Genre, das Ihnen besonders am Herzen liegt oder sind es für Sie alles so gleichberechtigt nebeneinander, die verschiedenen Genres, die Sie machen als Musiker?
Ich finde alle Genres spannend. Das erweitert auch den Blick für die Dinge, für die Welt. Für junge Leute finde ich es vor allen Dingen interessant, wenn man nicht so ein Nischendenken hat, dass man jetzt nur auf Rockmusik steht oder auf Hip-Hop oder Techno, R&B und Elektro und was es alles gibt. Wie war jetzt nochmal genau die konkrete Frage?
Gibt es ein Genre, das Ihnen besonders am Herzen liegt oder wo Sie sagen, das ist Ihr absoluter Lieblingsbereich der Musik?
Da pflege ich immer zu sagen, alle Genres sind spannend. Ich finde, es gibt guten Techno, es gibt guten Elektro, es gibt gute romantische Musik, es gibt gute Chansons in Weltmusik und es gibt auch in eigentlich allen Bereichen auch sehr viel popularistische Musik. Also wo die Industrie, es gibt da eine riesen Musikindustrie, einfach versucht Absatzzahlen zu erzielen und viele CDs zu verkaufen. Und das ist ein bisschen für die junge Leute schwierig, dass sie heutzutage auch sich schwierig orientieren können. Weil man muss natürlich auch die Qualität lernen zu erkennen. Aber ich bin da recht positiv eingestellt. Also ich finde so von jungen Leuten die verschiedenen Richtungen, die da so gepflegt werden.
Okay, das war mal der erste Teil unseres Interviews mit dem Musiker Ulrich Hanel. Wir machen gleich noch weiter und er wird uns dann wohl auch noch eine Kostprobe geben von seinem musikalischen Können auf der Ukulele. Aber davor spielen wir erst noch einen anderen Song. Wir spielen jetzt The Red Paintings mit The Revolution is Never Coming.
Und weiter geht's hier bei Radio Free FM mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit dem Musiker Uli Hanel. Herr Herr Hanel, Sie komponieren ja nicht nur in den verschiedensten Musikrichtungen, sondern probieren auch gerne neue Instrumente aus. Zum Beispiel verwendeten Sie in den 80er Jahren eher exotische Instrumente wie Vibraphones oder Feuerorgeln. Was inspiriert Sie denn zu solchen Ideen?
Ich sehe ja Welt als Klang. Einer der größten Komponisten im 20. Jahrhundert ist ja der John Cage, der sogar die 4 Minuten 33 komponiert hat, wo es eigentlich nur noch ums Hören geht. Wenn man so zugeschüttet wird von allem möglichen Krach und Lärm und so. Und so Klänge, das ist so meine Leidenschaft, neue Klänge zu entdecken, neue Instrumente. Und da macht einem die Weltmusik eine große Tür auf in unerahnte Hörräume und Hörerlebnisse. Und das Waterphone hatte ich damals entdeckt über Afroton in Frankfurt. Das war so eigentlich die erste Firma in Deutschland, die Djembe vor dem Djembe Run hier in Deutschland eingeführt hat. Die hatten auch Afrikaner, die angestellt waren, die Fälle da zu bespannen und so. Und die hatten so exotische Instrumente wie Waterphone oder Glasharfen und diese Bong oder wie die heißen aus der Schweiz. Das sind so Art Steel Drums. Und das habe ich dann oft auf Vernissagen auch eingesetzt. Also ich arbeite da auch interdisziplinär, dass man Bilder mit Klängen verbindet oder Bewegung mit Klang. Und das Instrument ist von dem Richard Waters erfunden. Da hat er irgendwann sogar auch auf Hawaii gelebt, ist allerdings jetzt in Pension, lebt mittlerweile in Mississippi. Zu dem habe ich auch persönlich ab und zu Kontakt. Und das muss man sich so vorstellen, dass das dann klingt wie singende Wale unter Wasser. Und da ich auch gern immer wieder in Kirchenkonzerte gebe, ist das ein unglaubliches Hörerlebnis und sehr meditativ und entspannend für die Leute. Und das Interessante an dem Instrument ist, dass eben das Waterphone auch akustisch gespielt wird, also ohne Effekte. Also wie singende Wale, oder man kann das spielen wie auf Gongs, auf großen Gongs. Und das tue ich allerdings dann auch ein bisschen verstärken. Ja, und wenn man sich so da auf die Suche macht, findet man alle möglichen spannenden Instrumente im Weltmusikbereich. Ich habe auch ein Buch, da sind über 4000 Instrumente beschrieben aus allen Kulturen, und das sind noch lange nicht alle, die es gibt.
Bringen Sie sich die dann selber bei, die Instrumente, oder nehmen Sie sich dann Unterricht dafür?
Also beim Waterphone hatte ich das Glück, dass ich recht ordentlich geigen kann, weil man streicht es mit dem Bogen, und das Wasser verändert praktisch die Resonanzfläche unten am Boden, dass die Töne verzogen werden, und wenn man da nicht streichen kann, quietscht es und erzeugt sehr schrille Töne, und das erschreckt natürlich dann das Publikum mehr, wie man schöne, weiche, sanfte, lange anhaltende Töne dann produziert. Und ja, und man wird so entblockt im Hören. Also es sind ja Klänge, die man nicht kennt, und entweder macht man ganz zu und geht vielleicht sogar aus dem Konzert. Aber ich habe im experimentellen Musikbereich mich immer bemüht, des Publikums tauglich oder so zu vermitteln, dass es dem Publikum auch gefällt. Und es dürfen auch harmonische Klänge dabei sein.
Neben der Weltmusik sind Sie ja auch im Bereich Filmmusik tätig. Was wir uns gefragt haben, die Musik bei so einem Film muss ja genau auf die Handlung abgestimmt sein, damit es beim Hörer den gewünschten Effekt erzeugt. Wie gehen Sie denn dabei vor, die passende Musik zu bewegten Bildern zu finden? Wie ist da Ihre Vorgehensweise so?
Also wie ich ein Angebot bekommen hatte, das war auch Anfang der 90er Jahre im Filmmusikbereich. Das lief eigentlich umgekehrt. Ich hatte nie davor an Filmmusik gedacht, wobei ich ein sehr großer Fan von Filmmusik bin, weil das eben halt auch nochmal die Stimmung und Emotion verstärkt, wenn Menschen Filme gucken. Bei mir lief das damals so, dass ich in Torgau zum, glaube ich, 60-jährigen Kriegsende eingeladen worden bin und in einer Kirche Waterphone gespielt habe. Und da war eine Frau von einem sehr bekannten Ostberliner Filmregisseur da, und die kam nach dem Konzert auf mich zu und hat gesagt, Sie machen genau die Klänge, Sie machen genau die Musik, die mein Mann schon seit Monaten sucht für seinen russischen Science-Fiction-Film. Also es war ein osteuropäischer, ein Ost-Berliner Filmregisseur, der viele Dokus gedreht hat. Das war ein Film, der wurde in Russland gedreht. Das war eigentlich damals ziemlich kurz nach dem Zusammenfall vom Ostblock. Und die wollten einen Film drehen über eine Anomaliezone. Also so ähnlich wie das Bermuda-Dreieck, wo Filme auf einmal nicht mehr belichtet werden oder Flugzeuge verschwinden. Und also so, lauter so komische Geschichten wurden da erzählt. Und da ist er mit einem Filmteam hin, hatte Fördergelder bekommen und war dort 3 Wochen vor Ort und hat da einen sehr schrägen Film gedreht und hat da eben Musik gesucht. Und er hat mich dann nach Berlin geholt und wir haben dort im Studio erstmal überhaupt verschiedene Klänge und Geräusche und Sounds gesammelt. Und ich habe dann praktisch mit den Leuten, die den Film geschnitten haben, dann zusammengearbeitet und dann wurde das dann zusammen dann eingefügt zu verschiedenen Szenen. Man kann natürlich nicht alles selber können. Gut Film zu schneiden, das ist halt einfach auch ein eigener Beruf. Heute wird es natürlich aus Kostengründen so gemacht, dass man auf Klangbanken und Musikbanken zurückgreift, zum Teil GEMA-freie Musikbanken, wo man dann nicht dann GEMA-Gebühren dann auch abführen muss für die Filme, wenn man sie zeigt. Das ist natürlich nicht so spannend, wie wenn man jetzt wirklich Live-Musiker holt und dann speziell für spezielle Filmthemen dann Musik dann auch entwirft und in die Filme dann einfügt.
Ihre Filmmusik schien ja angekommen zu sein, denn Ihnen wurden dann später zahlreiche Lehrangebote als Dozent im Bereich Filmmusik gemacht, auch im Ausland. Ich frage mich, warum Sie diese zunächst abgelehnt haben.
Also ich hatte ein super Angebot in Shanghai, in Wuxi. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Shanghai, wo eine Filmakademie aufgebaut worden ist. Das ist auch so eine lustige Anekdote. Ich war damals eingeladen in China zu Konzerten und kam vollkommen fix und fertig aus dem Flugzeug raus. 9 Stunden Kopenhagen, Peking. Sitzt in so einem Fast-Food-Restaurant am Flughafen, das war komplett leer und 3 Tische weiter sitzt ein Chinese, so wie man sich den vorstellt, so mit dünnem langen Bart und dünne Haare, schwarz, auch komplett fertig. Wir haben beide die gleiche Peking-Suppe gelöffelt und irgendwann gucken wir uns an und haben schallend gelacht und dann habe ich mich zudem dazugesetzt und dann hat er erzählt, er kommt gerade aus der anderen Richtung, aus San Francisco und ich kam aus Kopenhagen und habe dann eben so erzählt, was ich mache und so. Und dann hat er gesagt, ja super, er könnte das arrangieren, dass ich da für ein halbes Jahr dorthin komme, nach Wuxi auf Englisch da unterrichte für Filmstudenten. Aber aus privaten Gründen, weil ich mich damals getrennt hatte von Mutter und Kind, hatte ich dann die Stelle abgelehnt. Also die Chance war vertan und das war natürlich einmalig und gut. Und das Leben hat dann andere Wege genommen, aber das wäre schon sehr spannend gewesen. Vor allen Dingen hatten die viele Gelder da zur Verfügung und die haben mit New York zusammengearbeitet, dort das Institut, und das hätte mich da schon gereizt. Vor allen Dingen mal ein halbes Jahr eine feste Stelle. Aber so soll es halt sein und es war auf alle Fälle ein schönes Erlebnis.
Aber später haben Sie doch gelehrt, oder? An welchen Hochschulen oder Unis waren das?
Ich hatte ja schon vorhin erzählt, dass ich in die Musikanthropologie gerutscht bin und ich war praktisch in dieser Gründungsgruppe mit drin, die diese musische Werkstatt oben an der Universität aufgebaut hat. Wir hatten da im Kernbereich eben Instrumentenbau und Instrumente bauen für den musiktherapeutischen Bereich. Und wir hatten damals auch eine experimentelle Musikgruppe gegründet, die EMU, die hier immer noch ihr Unwesen treibt, ab und zu so auf musischen Tagen von der Universität im Stadthaus. Ich habe die, glaube ich, vor 3 Jahren gehört. Ich bin damals aus der Gruppe ausgestiegen, weil mich die Computermusik nicht so angetörnt hat. Mir war das zu nüchtern, zu kühl, zu steril. Wobei man da sagen muss, damals war die Computermusik halt auch noch nicht so weit. Also da laufen heute auch schon wieder viel interessantere Sachen ab. Ja, und da hatte ich eine kleine Stelle und dann habe ich als Dozent auch viel an Volkshochschulen gearbeitet. Didgeridoo habe ich viele Jahre unterrichtet und gebaut mit jungen Leuten. Obwohl, was heißt junge Leute? Also von einer Altersspanne von 8 bis, der Älteste war ein Hamburger mit 75, der Didgeridoo lernen wollte. Und also so Privatdozent an verschiedenen Bildungseinrichtungen, Familienbildungsstätte. Da können wir vielleicht den Bogen spannen zu den Instrumenten, die ich heute mitgebracht habe. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz nett.
Gerne.
Zur Ukulele. Da hat mich eigentlich mein Bruder draufgebracht, der schon seit 4 Jahren sehr intensiv Ukulele spielt, ein paar Stunden am Tag und auf den Hype da aufgesprungen ist. Also wenn man im Internet so nachschaut und recherchiert, es ist so ein bisschen ein Fieber, was da sich ausbreitet, wie in den 80er Jahren so Didgeridoo oder Djembe war ja auch zeitlang groß angesagt. Und da gebe ich auch Kurse. Da fange ich jetzt an. Die letzten 2 Jahre habe ich sehr intensiv in Bands Auftritte gehabt und will jetzt aber auch wieder mit Ukulele-Kursen beginnen und da findet jetzt am Samstag einer statt, an der Familienbildungsstätte, also Einführung ins Ukulele-Spielen mit wenigen Griffen und Melodien und so ein Schnupperkurs. Und es ist einfach schön, wenn man selber ein Instrument spielt und sehr ausgleichend und entstressend. Ja, und da habe ich eine Ukulele, eine Sopran mitgebracht und eine Bariton. Das ist Die ist schon fast so groß wie eine kleine Kindergitarre.
Okay, Ukulele ist ja dann schon mal das Stichwort. Wir machen jetzt noch kurz, spielen wir noch einen Song, nämlich Ulysses mit We Will Run. Und danach hören wir mal dem Ulrich Hanel beim Ukulele-Spielen zu. Also bleibt dran. Bei uns ist immer noch der Ulrich Hanel zu Gast, ein Musiker hier aus Ulm. Und er hat uns ja seine Ukulele mitgebracht und da will er uns gleich mal was zum Besten geben. Vielleicht können Sie kurz sagen, was wollen Sie denn jetzt spielen? Wie heißt das? Oder ist es einfach improvisiert oder ist es ein bestimmtes Stück, was Sie spielen?
Also das ist jetzt natürlich schon sehr improvisiert, weil ich gar nicht gut vorbereitet bin. Ich habe heute eine Bariton-Ukulele gebracht, die mir mein Bruder einfach so geschenkt hat, weil er gesagt hat, er spielt da immer allein und ihn kann niemand begleiten mit der Bariton. Und als Kontrast dazu eine kleine Sopranino oder Konzertukulele. Die Bariton-Ukulele, das kann man sich jetzt natürlich als Hörer nicht anschauen, ist ungefähr so groß vielleicht wie eine Viertelgitarre, so eine Kindergitarre. Also dass man so eine Vorstellung hat. Und eine Sopranino oder Sopranukulele, die kann man sich fast in den Rucksack auf Reise mitnehmen, weil die wirklich nicht viel Platz wegnimmt.
Der Zwerg unter den Ukulelen.
Und die Sopran- oder Konzertukulele, das ist eine Ohana. Ich glaube, aus Mahagoni. Die Hawaiianer spielen ja gerne aus Koa-Holz. Und das ist auch eine Handmade-Ukulele. Also sieht man auch eher aus wie so tropisches Holz. Also das sind die Ukulelen klingen einfach sehr eigenartig oder besonders, weil das keine so gewohnten Hölzer sind für uns. Also bei Gitarren wird halt Zeder viel verwendet, Ahorn, Kiefern oder Tannenholz. Das Stück, was ich jetzt spiele auf der Bariton, ist so ein Schlager aus den 20er Jahren, Feet for Two, also so ein ulkiges Stück, schönes Stück. Den Text habe ich jetzt leider nicht mitgebracht, so können die auch noch dazu singen und da auch noch mein Bestes von mir geben. Ja, ich probiere jetzt einfach mal mit der Bariton.
Okay.
Wir sind gespannt.
Thank you. die klingt also schon sehr tief. Mhm. Und jetzt mal so als Kontrast das Baby von der Bariton. Ja, das ist ein Stückchen, das habe ich komponiert. Das ist ein kleiner Tango.
Also ein selbst komponiertes Stück.
Ein selber komponiertes. Okay. Sehr romantisch.
Sehr romantisch, ja, da hört man, ja. Da hört man doch den Unterschied von der Bariton zur Sopran.
Ja, also die ist schon urig, die Bariton. Und ich habe jetzt sogar gelesen, es gibt auch sogar Bass.
Ach, aber die haben sie noch nicht.
Ja, also die Konzerte und Sopranino, das sind eigentlich die am meisten verbreitet sind. Was ganz toll ist bei der Ukulele, ist, dass man schon ganz ordentlich Instrumente so für 30, 40 Euro rumbekommt. Also man kann sich da auch auf der Internetseite von meinem Bruder und mir auch sich da schlau machen. Da sind auch Akkordtabellen drauf und paar einfache Stücke mit Tabulaturen. ukidream.com, wenn die Lust gepackt hat, der kann sich gern bei mir melden. Also ich werde, denke ich, auch hier in Ulm demnächst auch mal einen privaten Uke-Kurs geben. Ist also auf alle Fälle auch finanzierbar, also bezahlbar. Also man muss da nicht gleich viel Geld loswerden, wenn man Lust hat, jetzt so ein einfaches Instrument zu probieren, weil bei einer Gitarre, da ist man halt gleich 200, 300 Euro los und bei Geigen, das geht dann schon fast ins Utopische. Also die kosten ja zum Teil wie ein gutes Klavier, viele tausend Euro und so.
Ja.
Oder auch jetzt mit Leihinstrumenten wäre auch möglich. Also ukidream.com.
Okay, ein paar letzte Fragen haben wir noch. Und zwar, wie ist es denn als Musiker? Kann man von dieser Tätigkeit allein leben? Sie sagen ja, Sie geben Kurse, Sie machen Workshops. Darauf ist man vermutlich angewiesen, weil ansonsten ist es wahrscheinlich schwer, so ja, den Unterhalt zu verdienen, oder?
Ja, also man muss sich schon beschränken so in seinem Leben. Man kann sich halt jetzt nicht unbedingt ein Bungalow am Michelsberg leisten. Ist auch die Frage, ob man es braucht. Der Alltag sieht so aus, dass viele Musiker von vor allen Dingen Musikunterricht leben müssen, was aber oft nicht der Intention entspricht von den Musikern, weil ich werde Musiker, um auch Musik zu machen, in der Band zu spielen, in einem Orchester, in einem Ensemble zu spielen. Und leider ist der Alltag so, und bei Auftritten sind Musiker einfach leider doch stark unterbezahlt. Also da klagen viele drüber. Also ich würde sagen, ich habe jetzt gestern einen Bericht gelesen, um die 50% Freischaffender schaffen in Orchestern. Die sind ganz ordentlich bezahlt. Die anderen, das andere Heer der wirklich Freischaffenden, sind oft Musiklehrer an Musikschulen oder es gibt auch Institute. Also ich habe Geschichten gehört, 11 Euro die Stunde für Gitarrenlehrer. Also da geht es schon an da wird es dann schon sehr eng und es ist einfach auch ein sehr anstrengender Beruf. Man kann sicherlich davon leben. Man muss halt eben vielleicht auch verschiedene Sachen machen. Dass man schaut, dass man in ein, zwei Bands spielt, unterrichtet. Wenn man Ideen hat für Workshops. Es gibt viele Gitarrenkollegen, die machen an den Volkshochschulen so Anfänger- und fortgeschrittene Kurse oder spezielle Jazzkurse und so.
Ja, Sie haben ja Gott sei Dank noch nebenbei Zeit für Ihre Musik. Und da frage ich mich, kann man Sie denn in nächster Zeit auch mal live bewundern? Und wenn ja, wo und wann?
Im Moment jetzt hier im Ulmer Raum nicht. Ich betreibe nebenher einen kleinen Musikladen. Neuerdings seit Anfang des Jahres in der Weststadt. Da findet man mich unter musikladen-ulm.de, wo ich die Idee entwickelt habe, dass man einmal im Monat, wahrscheinlich am ersten Montag im Monat, kleinere Konzerte veranstaltet im ganz kleinen Rahmen. Vielleicht, dass ich da auch selber spiele. Also ich habe jetzt auch ein neues Duo gegründet mit einem Gitarristen zusammen, wo wir sehr lustige und fröhliche Musik spielen. Auch Cover-Versionen von bekannten Sachen, auch so Südstaatenmusik aus den Süd-USA. Und wo ich auch gern ein Forum jungen Leuten schaffen würde. Also jetzt irgendwie, also jetzt kleinere Ensemble. Oder mal eine Lesung zu machen. Es gibt, ich kenne einen, der Sohn von einem Freund von mir, der macht selber Hip-Hop-Texte und so. Und es ist halt schwer, die Läden voll zu kriegen. Also gleich mal 100 oder 150 Leute zusammenzukriegen. Und dann ist halt der Aufwand ganz anders, jetzt finanziell. Und das wäre auf alle Fälle ein Ort, wo man mich in den nächsten Wochen sicherlich auch mal hören kann. Ich denke, jetzt ob es jetzt noch vor Weihnachten klappt, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich da noch ein bisschen am Organisieren bin und am Konzept feilen. Aber wer Lust hat, also kann sich gern melden. Musikladen Ulm kann man sich merken. Es gibt so viele verschiedene Internetadressen, die man im Kopf hat. Und da will ich mal schauen, ob man da was Neues gebären kann hier in Ulm. Und Ulm ist ja auch sehr umtriebig und sehr vielseitig und da kann man immer ein bisschen was bewegen.
Okay, dann vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Das war also der Musiker Uli Hanel. Und wir machen jetzt gleich mal weiter und spielen den Song Rose Red von Sons and Daughters. Radio 3FM, 101.6.